Dieses Anbetungslied hat wirklich Kraft. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, während du gesungen hast. Die Kraft hinter diesem Anbetungslied ist, dass es Glaubenswahrheiten ausspricht, Wahrheiten über Gott. Und jeder von uns steckt manchmal in Umständen drin. Und in diesen Umständen, da scheint es so, dass die Wahrheiten, die Gott über uns ausspricht, die Wahrheiten über Gott, nicht mehr stimmen. Man scheint sich, Gott ist ja irgendwie nicht da, Gott hat sich versteckt oder Gott mag mich nicht mehr. Aber es ist total wichtig, dass wir gerade in diesen Momenten diese Glaubenswahrheiten aussprechen, denn das hat Kraft. Wir glauben, dass Gott da ist. Er ist immer da. Wir glauben, dass Gott derjenige ist, der Herzen verbindet, der Herzen heilt. Und auch wenn du es gerade nicht siehst, in deinem Leben, wenn es sich so anfühlt, als hätte Gott dich verlassen, Gott ist immer noch am Wirken, Gott ist immer noch am Arbeiten, er arbeitet an dir. Lass diesen Glauben nicht los, sondern vertrau auf deinen Herrn. Und vielleicht ist es gerade dann, wenn du in solchen Momenten steckst, besonders wichtig, dass du gerade dieses Anbetungslied laut machst, es singst voller Überzeugung, denn auch die Wahrheiten Gottes auszusprechen hat Kraft und hat die Kraft, etwas zu verändern in deinem Leben. Als ich noch klein war, wurde in unserem Wohngebiet viel gebaut. Wir sind als Familie gerade in ein Reihenhaus gezogen. Ich muss 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein. Und dieses Baugebiet war noch nicht fertig, sondern überall wurde noch gebaut. Und neben uns das Reihenhaus, das war gerade am Entstehen. Und so ein Bau beginnt ja immer mit dem Gießen eines Fundaments. Und das ist natürlich für so einen kleinen Stöpsel wie ich, es war besonders spannend. Und da war eine riesige Traube von Kindern, die stand vor dieser Baustelle und beobachtete faszinierend, wie diese großen Betonmischer kamen und dann der Beton da ausgegossen wurde, dieser Riesenschlauch war und sich dieses Fundamentbecken mit Beton füllte. Ich wollte aber nicht nur Beobachter sein. So ist es halt, wenn man ein Kind ist. Und es ist ja so, dass dieses Schild Baustelle betreten, verboten, wie ein Magnet für Kinder ist. Und so war es dann so, dass als die Arbeiter ihre Arbeit verrichtet hatten, nach Hause gegangen waren, alles leer war, ich dann auf die Idee kam, durch dieses frisch gegossene Fundament zu stiefeln. Ich hatte meine Gummistiefel an und bin dann schön in dieser frischen Betonmasse spazieren gegangen. Und am nächsten Morgen war eben dieses ganze Fundament voll mit tiefen, kleinen Gummistiefelspuren. Und dann standen da bestimmt wieder 10 Kinder um die Bauarbeiter herum. Verrückt, dass ich mich daran noch erinnern kann. Und ich halt auch. Und die Bauarbeiter waren natürlich ziemlich verärgert. Und sie fragten, wer war das? Das Problem war, ich hatte an diesem Tag meine Gummistiefel wieder an, an dem immer noch die Betonreste klebten. In solchen Fällen gibt es ein zweites Schild, das den Kindern zumindest die Rettung bringt. Eltern haften für ihre Kinder. Heute wollen wir über ein Fundament sprechen. Das Fundament unseres Lebens. Und die Bibelstelle, die Marietta uns vor der Anbetungszeit vorgelesen hat, die erzählt uns, was das wirklich Gute und beste Fundament ist, auf das wir unser Leben ausbauen können. Diese Bibelstelle ist das Ende einer langen und bekannten Predigt von Jesus, der sogenannten Bergpredigt. Und mit langen Predigten ist das ja so eine Sache. Wir alle kennen die Predigten, die schier zu lang sind und nicht aufhören wollen. Schafft man es überhaupt, so lange zuzuhören, oder ist man vielleicht sogar schon nach den ersten Sätzen in seinen Gedanken bei der Nachmittagsplanung? Versteht man überhaupt, was der Prediger da so erzählt, oder hat man einfach keinen Plan, was er eigentlich sagen möchte? Spricht mich der Inhalt überhaupt an oder hat es mit meinem Leben gar nichts zu tun? So kann es manchmal mit den zu langen Predigten sein. Also nicht nur für den Prediger, sondern auch für den Hörer kann eine lange Predigt eine echte Herausforderung sein. Für die Menschen, die Jesus zuhörten, war die Predigt eine echte Herausforderung. Nicht, weil die Predigt zu lang oder zu langweilig, zu unklar oder zu banal war. Die Predigt schlug bei den Menschen ein. Die Predigt traf die Menschen mitten ins Herz. In Matthäus 7 lesen wir dann in Vers 28, als es geschah, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, heißt es hier in der Schlachtübersetzung. Ich mag hier an dieser Stelle die Luther-Übersetzung. Er übersetzt nämlich: Und es begab sich, als Jesus die Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Rede. Die Leute waren klar erstaunt, aber es war so ein Erstaunen des Entsetzens. Die Leute waren entsetzt über die Worte Jesu. Stellen wir das so vor, wie ich so nach einem Sonntag Gottesdienst so und der mühevollen Vorbereitung in der Woche und der sorgfältigen Predigt, dann jemand auf mich zukommt und zu mir sagt: Pastor, ich bin entsetzt. Ich weiß nicht, ob ich dann besonders erbaut nach Hause fahren würde, aber vielleicht hilft uns dieser Gedanke mal, Jesus predigt und die Leute sind entsetzt, einmal auch neu zu entdecken, was ist eigentlich eine gute Predigt. Bei Jesus ging es gar nicht um Unterhaltung. Die Predigt von Jesus hatte Kraft. Sie war Wahrheit und sie forderte die Zuhörer zu einer Entscheidung heraus. Die Predigt von Jesus wühlte seine Zuhörer auf. Sie merkten, das, was Jesus gepredigt hat, das hat direkt mit meinem Leben zu tun. Und wenn ich jetzt diese Worte wirklich ernst nehme, wenn ich es zulasse, dass diese Worte mich treffen, dann muss sich mein Leben radikal ändern. Und das entsetzte diese Leute. Sie merkten, dieser Mann predigt anders. Er predigt nicht irgendwie Gesetz und irgendwie erklärt uns, das und das und das musst du tun. Und dann sagt man, oder lässt man die reden oder man bemüht sich halt. Sondern hier ist jemand, der predigt in der Autorität Gottes. Das, was Jesus hier sagt, kommt direkt von Gott und es landet ins Herz. Und jetzt ist die Frage, was mache ich draus? Und das kann entsetzen, wenn ich an den Punkt komme und merke, ja, ich glaube, ich muss mein Leben ändern. Aber so endet Jesus seine Predigt. Wer diese Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wer diese Worte Jesu, das, was Jesus uns zu sagen hat, hört, der steht vor einer Entscheidung. Will ich das, was ich gehört habe? Wollt ihr das, was ihr die letzten 2 Jahre gehört und gelernt habt? Wollt ihr das ernst nehmen und tun? Oder sagt ihr, ja, ich habe es gehört, aber ich möchte so nicht leben? Es ist diese Entscheidung, vor der jeder Mensch irgendwann steht. Jesus vergleicht unser Leben mit einem Haus, mit einem Lebenshaus. Ich habe uns hier mal ein Haus mitgebracht. Zum Glück habe ich Kinder, die noch viele Spielsachen haben. Damit so ein Haus lange steht, und das weiß jeder, der ein Haus besitzt, ist das Wichtigste, die wichtigste Frage, worauf steht dieses Haus? Steht dieses Haus auf einem festen, sicheren Untergrund oder ist das Fundament nicht tragfähig, zu labil? Und die Frage ist, die Frage, die Jesus uns stellt, auf welchem Fundament willst du dein Lebenshaus bauen? Dein Leben vergleicht Jesus mit einem Haus und sagt, alles, was du tust, das entsteht irgendwie, dein Leben wächst, du reifst heran, du wirst größer und dein Leben ist irgendwie wie ein Haus. Aber auf welchem Fundament soll dieses Lebenshaus stehen? Nach welchen Kriterien zum Beispiel entscheidest du dich, was wichtig ist? Wer oder was sagt dir, was richtig oder falsch ist? Wovon hängt es für dich ab, glücklich zu sein? Was macht dein Leben glücklich? Was gibt dir Orientierung und Sicherheit? Was brauchst du, damit dein Leben gelingt und gut wird? Darauf könnte man ganz schnelle Antworten geben und die Welt bietet uns einige Antworten, macht uns so einige Vorschläge. Das brauchst du, wenn du das hast, dann geht's dir gut. So eine Sache ist Schönheit. Das wird uns heute überall gesagt, hey, wenn du schön bist, dann hast du ein glückliches Leben. Das Höchste, wonach du streben solltest, ist doch Schönheit. Ja, und jeder, der sich selber nicht so schön fühlt, der guckt gerne wahrscheinlich mal so auf die schöneren Menschen, die in Anführungsstrichen schöneren Menschen und sagt, ach, wenn ich doch so schön wäre. Ich kenne das schon aus dem Märchen Schneewittchen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Problematisch wird es dann, wenn tatsächlich jemand kommt, der schöner ist. Auch Beliebtheit ist eine Sache, die wird immer wichtiger. Ja, und Beliebtheit misst man dann daran, wie viele Follower man auf Instagram hat, ja, oder wie viele Klicks auf YouTube, ne, wie bei unserem Podcast, gucken wir auch mal wieder, wie viele Klicks ist das, was wir tun, gut, wird es angenommen oder sind wir doch nicht so beliebt? Ja, auch Beliebtheit ist wichtig, Freunde sind wichtig. Ist das ein tragfähiges Fundament? Viele sagen, mein Leben ist gut, wenn ich erfolgreich bin. Wenn ich Erfolg habe, dann habe ich ein gutes Leben. Und dann bereiten sie sich vor, in der Schule ist es oft schon so, dass die Schüler so einen Erfolgsdruck haben. Ja, und ich würde mal sagen, wenn du nachmittags mehr Zeit für die Schule investierst als für deine Freizeit, dann könnte es sein, dass du in deinem Leben auf etwas Falsches baust, weil Gott schenkt uns Leben. Nicht um Erfolg zu haben, sondern um zu leben. Erfolg gehört natürlich dazu, aber das sollte nicht unser Lebensfundament sein. Und eng mit Erfolg verbunden ist dann vielleicht das Geld. Ja, Geld regiert die Welt und wenn ich genug Geld habe, bin ich glücklicher. Das ist ein Irrglaube. Das ist ja erwiesen, dass auch die reichsten Menschen nicht glücklich sind. Und auch Millionäre begehen Selbstmord zum Beispiel. Warum? Weil ihr Reichtum sie nicht glücklich macht. Auch Gesundheit ist so ein Ding. Ein gutes Leben habe ich, wenn ich gesund bin. Wir sind in so einer Zeit, da gibt es einen regelrechten Gesundheitshype. Ja, gesunde Ernährung, Bewegung, Sport. Ich will nicht sagen, dass das ungesund ist. Also ich glaube, gerade uns Deutschen tut es auch gut, wenn wir uns in unsere Gesundheit investieren. Aber ist Gesundheit etwas, auf das wir unser Lebenshaus bauen sollten? Ja, und ich weiß nicht, ob wir uns noch in der Spaßgesellschaft befinden, aber hey, mein Leben muss auch Spaß bringen. Also sage ich auch, also ein Leben ohne Spaß, das ist ja irgendwie auch kein schönes Leben. Aber wenn man nun sagt, das soll mein Lebensfundament sein, und man bastelt sich da so sein Leben zusammen und überlegt, wie kann ich das erreichen, dass ich das habe, macht sich einen Plan, archiviert das und arbeitet dann so in den unterschiedlichsten Stationen seines Lebens genau an diesen Dingen und baut sich so sein Lebensfundament und versucht, darauf sein Haus aufzubauen, dann mag das sicher wirken. Vielleicht funktioniert es auch eine Zeit lang. Aber das Haus steht nicht besonders sicher. Jesus sagt, es wird in deinem Leben Stürme geben. Stürme gibt es in dieser Welt. Und es ist gut, dass wir in einer Gegend der Welt leben, wo die Stürme nicht ganz so extrem ausfallen wie anderswo. Aber auch in deinem Leben gibt es Stürme. Was passiert, wenn Stürme kommen und an deinem Fundament rütteln? Ja, spätestens, wenn man merkt, man wird älter und die Schönheit vergeht, merkt man, Schönheit, auf das Fundament hätte ich mein Leben nicht bauen sollen. Und es gibt Momente, da wenden sich plötzlich Freunde oder geglaubte Freunde von einem ab. Was passiert dann, wenn an dem Fundament gerüttelt wird? Wenn der Erfolg ausbleibt oder man trotz allem Bemühen nicht die Schulnoten schreibt, die man gerne hätte? Wenn man pleite geht, im Moment wird das Geld immer teurer und viele machen sich Sorgen, was passiert eigentlich mit meiner Existenz? Was passiert, wenn du krank wirst? Was passiert, wenn der Spaß in deinem Leben fehlt und du dich nur noch abmühst, Depression kommt? Fällt dann dein Lebenshaus in sich zusammen? Diese Dinge hier, die mögen sich wichtig sein fürs Leben, aber sie sind nicht das, was das Fundament ist, was das Haus trägt, sondern sie gehören ins Haus. Du darfst Spaß haben, du sollst Geld verdienen, sollst erfolgreich sein, aber auf diese Dinge sollte man nicht sein Lebenshaus bauen. Ein gutes Beispiel dafür ist der mittlerweile sehr prominente junge Mann Samuel Koch. Viele haben von ihm gehört, ein junger, sportlicher, sehr begabter Turner, studierte Schauspiel und hat dann seinen Auftritt bei Wetten, dass und dann passiert das Undenkbare, er hat einen Unfall und ist ab da querschnittsgelähmt. Natürlich wirft ihn das in eine tiefe Krise, an seinem Lebensfundament wurde richtig gerüttelt. Und viele Dinge, die sein Leben und seine Persönlichkeit ausmachten, die waren jetzt nicht mehr da, er würde nie mehr Sport machen können. Aber er selber entdeckt, und das ist jetzt heute so ein starkes Zeugnis, auch wenn man ihn reden hört oder von ihm liest, seine Gesundheit und sein Sport, seine Karriere waren nicht sein Lebensfundament, sondern er entdeckte, dass sein Fundament etwas anderes ist, nämlich Jesus und das, was er ihm gesagt hat. Das Wort unseres Herrn Jesus Christus ist ein Fundament, auf dem unser Haus sicher steht. Jesus sagt uns, ich bin das tragfähige Fundament für dein Leben. Wenn wir uns nach seinem Wort richten, es glauben, annehmen und tun, dann wird unser Leben sein wie ein Haus, das auf Stein gebaut ist. Spannend ist übrigens, dass Jesus in der Bergpredigt und drumherum zu jedem dieser Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, etwas gesagt hat. Packen wir sie nochmal aus. All diese Punkte, die da sind, für jeden dieser Punkte hat Gott eine spezielle Zusage an dich. Und vielleicht ist es das Erste, was wir uns sagen lassen dürfen. Wie ist das mit dem Spaß? Die Bergpredigt beginnt damit, dass Jesus dir erklärt, wie du glücklich wirst und was Glück für Gott bedeutet. Er sagt nicht, dein Leben wird dir Spaß bringen. Es ist nicht immer so, dass unser Leben Spaß bringt, aber was Gott dir verspricht zu schenken, ist Glück. Wenn ich die Wahl habe zwischen Spaß und Glück, ich würde wählen, glücklich zu sein. Wie ist das mit der Gesundheit? Ja, in dieser Welt werden wir Menschen krank. Aber es gibt eine ganz wichtige Zusage von Jesus, der sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Selbst wenn dich deine Krankheit ins Grab bringt, ist das für Jesus nicht das Ende. Hier in dieser Welt, ja, da gibt es auch Krankheit, aber die Zusage Jesu ist, ich schenke dir Leben. Ein Leben, das den Tod überdauert. Wie ist das mit dem Geld? Ja, Geld gibt irgendwie Sicherheit, aber eine ganz große Passage in der Bergpredigt erzählt uns etwas über Sorgen. Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, kümmert euch um den Tag heute, aber vertraut darauf, dass Gott, der Herr, euch versorgen wird. Nicht das Geld gibt dir Sicherheit, sondern Gott schenkt dir Sicherheit. Er ist dein übernatürlicher Versorger. Wie ist das mit dem Erfolg? Jesus sagt, wir sollen uns nicht Schätze hier auf der Erde sammeln. Alles, was du hier schaffst und leistest, das wird irgendwann vergehen. Und wenn du ein Superstar wirst, es irgendwann schaffst, dass du auf YouTube Millionen Klicks hast, das mag für den Moment schön sein, aber es bringt dir nichts für die Ewigkeit. Jesus sagt, investiere dein Leben und sammle Schätze für den Himmel. Tu etwas, was Ewigkeitswert hat. Arbeite in deinem Leben daran, dass Gott sich an dir freut. Denn Gott ist ein Belohner. Und die Schätze, die im Himmel gesammelt werden, die wird er dir eines Tages belohnen. Wie ist das mit der Beliebtheit? Ja, ich gebe zu, ich möchte auch gern beliebt sein. Aber wisst ihr, was Gott euch zuspricht? Du bist geliebt. Gott sagt dir, du bist geliebt. Ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind. Bist du schön? Gott zumindest sagt dir zu, du bist wunderbar gemacht. Er hat dich mit seiner ganzen Kreativität geschaffen. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Und Gott wollte, dass du genau so aussiehst, wie du aussiehst. Hey, wenn Gott zu dir sagt, du bist wunderschön, ja, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, wir sollten es glauben. Es lohnt sich, auf das Fundament Jesus zu bauen. Und Jesus sagt uns einige Dinge dazu, worauf es in unserem Leben ankommt. Er beginnt, wie gesagt, damit, was uns glücklich macht. Das wollen wir uns nächsten Sonntag ein bisschen genauer angucken, das Glücksprinzip Gottes. Aber es gibt noch zwei weitere große Themen, die in der Bergpredigt wichtig sind. Und das erste ist unsere Beziehung zu Gott. Wisst ihr, Gott ist nicht irgendwie entfernt, der unsichtbare Größe, die nichts mit unserem Leben zu tun haben möchte und ich glaube irgendwie an ihn, sondern Gott ist unser Vater. Jesus sagt, so sollen wir Gott ansprechen, Vater im Himmel. Und Gott ist der Vater, der dich liebt, der dich gemacht hat, der möchte, dass dein Leben gelingt. Und weil er dich liebt, möchte er, dass ihr in einer Beziehung lebt. Deswegen ist auch das erste große Gebot, das wir als Christen befolgen wollen, liebe Gott, deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Und ihn zu lieben bedeutet, ihn kennenzulernen, ihm zu vertrauen, ihn zu ehren und ihm zu folgen. Wollt ihr das tun? Und das Zweite, was Jesus uns in der Bergpredigt mitgibt, ist etwas über den Umgang mit den Menschen um uns herum, mit unseren Mitmenschen. Da sagt Jesus etwas über Streit und Vergebung. Wer hat sich schon mal gestritten? Wer hat schon mal erlebt, was es mit einem macht, wenn ihm vergeben wird? Ja, Ja, in dem wichtigsten Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir dürfen vergeben lernen. Jesus sagt etwas über Treue in der Ehe. Dazu ist übrigens jetzt gerade ein neuer Podcast entschieden zum 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Herzliche Einladung, da mal reinzuhören. Er sagt etwas über Ehrlichkeit, über Hilfsbereitschaft, über Feindesliebe, über Großzügigkeit. Und in all dem steht das, hinter all dem steht das zweite große Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dein Nächster ist nicht nur deine beste Freundin oder dein bester Freund, dein Nächster ist immer der, der dir gerade gegenübersteht oder die Person, über die du gerade nachdenkst. Das ist dein Nächster. Die Frage ist, die Person, die dir gegenübersteht, die Person, über die du nachdenkst, begegnest du ihr in Liebe? Oft ist es ja so, dass sich unsere Gedanken gerade über diejenigen Personen drehen, die wir nicht leiden können, mit denen wir im Clinch liegen, die wir gerne aus unserem Leben verschwinden lassen würden. Aber Gott sagt, liebe deinen Nächsten, liebe die Person, die dir gegenübersteht. Und dann sagt Jesus uns, wenn wir uns also Jesus anvertrauen, wenn wir das sagen, ja, wir wollen Gott lieben, wir wollen Jesus lieben, wir wollen das tun und sichtbar werden lassen, dann steht unser Haus auf einem sicheren Fundament. Und wenn ein Sturm kommt, wird das Haus nicht umkippen, nicht zusammenbrechen. Was ist aber, wenn wir dann doch mal Mist bauen? Also wir können mit unserem ganzen Herzen das tun wollen, was Jesus sagt, aber manchmal gelingt es uns ja nicht. Ihr lieben DNSler, Vanessa, Hannah, Jona, bis jetzt galt auch für euch, Eltern haften für ihre Kinder. Und das bezog sich auch auf euren Glauben an Jesus. Eure Eltern waren für euch verantwortlich. Es lag an ihnen zu sagen, ihr kommt heute mit in den Gottesdienst. Heute wird nicht ausgeschlafen, sondern ihr geht, ob ihr wollt oder nicht. Und das war richtig so. Eure Eltern hatten die Aufgabe, euch im Glauben zu erziehen, euch beizubringen, was Gott wichtig ist und euch beizubringen, dass Gott wirklich gut für euch ist. Aber das ändert sich jetzt ein bisschen. Gott mutet euch zu, eine eigene Entscheidung zu treffen und selber zu überlegen, will ich mein Lebenshaus auf dieses Fundament bauen? Jesus sagt dir, vertraue dich mir an, folge mir nach, lerne nach meinen Geboten zu leben. Aber das heißt nicht, dass ihr immer alles richtig machen müsst. Als ich damals dieses Fundament beschädigt hatte und dann da vor den Bauarbeitern stand mit den schmutzigen Stiefeln, hätte das ganz übel ausgehen können. Ich weiß nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin, aber ich konnte mich irgendwie aus dem Staub machen und bei meinen Eltern kam keine unangenehme Rechnung an. Aber wenn ich erwischt worden wäre, hätten meine Eltern eine saftige Rechnung bekommen. Wichtig, ich hätte als Kind niemals für diesen Schaden aufkommen können. Deswegen ist es wichtig gewesen, dass da jemand anders war, der meine Schuld für mich trägt. Das waren meine Eltern. Aber wir als Christen vertrauen auf Jesus Christus, der uns zuspricht, ich habe deine Schuld am Kreuz getragen. Ich habe die offene Rechnung für dich bezahlt. Als Christen müssen wir nicht alles richtig machen. Jesus möchte, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben und dass es unser erstes Ziel ist, nach seinen Worten zu leben und zu handeln. Und dass wir das nicht immer schaffen, da hat Jesus eine wunderbare Lösung gefunden. Jesus ist das Fundament, das uns in jeder Situation festen Halt gibt. Und darum heißt es, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Stein baut. Amen.